Bilder des Kreml blitzen vorbei. Verschneite Moskauer Straßen, der Rote Platz. Durch die Flocken stapfen zwei Gestalten, ein großer Mann, ein kleines Kind. Kenne ich den Kerl nicht irgendwoher? Auf einmal Schnitt. Sie lassen sich in einem Fast-Food-Restaurant nieder und das Rätsel lüftet sich. Gorbatschow, ruft der Vater am Nebentisch. Freundlich wird gegrüßt, dann eine heftige Diskussion. Wegen ihm haben wir Chaos, wirtschaftliche Depression, ruft der Vater. Der Sohn hält dagegen. Wegen ihm haben wir Freiheit, Möglichkeiten. Nach einigem Hin und Her schlichtet die Mutter, viele Dinge haben wir wegen ihm, unter anderem Pizza Hut. Es folgen stehende Ovationen auf Gorbatschow im gesamten Restaurant. Wie bitte?
Der ZZF-Podcast.
Das ist Holger Zeit.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Mein Name ist Tim Schleinitz und ich begrüße Sie und euch zu einer neuen Folge des ZZF-Podcast. Heute geht's um die Perestroika. Und ja, die Werbung, die ich oben beschrieben habe, ist tatsächlich international im Fernsehen gelaufen. Mitte der 90er mit englischen Untertiteln und der russischem O-Ton. Und das war tatsächlich Michail Gorbatschow in der Werbung. Gorbatschow, der letzte Generalsekretär des ZK der KPDSU und letzter Staatspräsident der Sowjetunion. Und das Gesicht der Reform in der Sowjetunion von Glasnost bis Perestroika. Ist das alles ein großer Witz? Nein, denn die Verbreitung neuer Fastfood-Ketten hat tatsächlich nicht für eine nachhaltige Integration gesorgt in den postsowjetischen Gesellschaften. Das Erbe der Perestroika ist bis heute heftig umstritten. Gerade aus deutscher Perspektive mag das verwundern. Ist doch Gorbi hier eher positiv verknüpft mit einem Wind of Change und einer Vereinigung zweier deutscher Staaten. So forderte die Repression gegen die baltischen Unabhängigkeitsbewegungen während der Perestroika beispielsweise eben doch Todesopfer, anders als etwa in der DDR. Für Putin wiederum war der Untergang der Sowjetunion als Folge der gescheiterten Reformen die größte geopolitische Katastrophe unseres Jahrhunderts. Das sagte er schon 2005, etwa 10 Jahre nach der Pizza Hut-Werbung. Aber wie nehmen das eigentlich andere postsowjetische Gesellschaften wahr? Geschichte und ihre Deutung spielt eine große Rolle für unsere Wahrnehmung der Gegenwart. Und oft auch für die Gestaltung von Politik. Gerade im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Schon vor seiner Eskalation im Jahr 2022 hatte die russische Regierung begonnen, mit dem Gesetz gegen ausländische Agenten in die Wahrnehmung der jüngsten Geschichte einzugreifen. Zum Beispiel wurde auch die Gedenkorganisation Memorial verboten, die sich der Aufarbeitung von sowjetischen Gewalttaten und Verbrechen verschrieben hatte. Dazu kann ich euch die 16. Folge des ZZF-Podcast empfehlen, der Krieg gegen die Ukraine. In der heutigen Folge werden wir mal etwas tiefer gehen. Was hat es nun auf sich mit Perestroika und Glasnost? Dazu spreche ich mit Juliane Fürst, Leiterin der Abteilung Kommunismus und Gesellschaft des ZZF. Sie blickt von einer neuen Warte aus auf die letzte Reformzeit der Sowjetunion. Sie erforscht die Emotionsgeschichte der Perestroika. Das hat sie schon einmal mit sowjetischen Hippies getan. Hört dazu doch mal in die 4. Folge dieses Podcasts rein. Und sie ist maßgeblicher Teil des Forschungsprojektes Perestroika from Below. Das Projekt hat im August 2022 begonnen und will den Blick auf das Phänomen Perestroika dezentralisieren, seine Vielfalt in den Blick nehmen und die Perspektive von unten einnehmen. Denn es ist quasi nichts dazu erforscht. Oder wusstet ihr, dass die Reformen mit der Abholzung georgischer Weinreben begonnen haben? Ich wünsche euch viel Spaß beim folgenden Gespräch mit Juliane Fürst, die sich hier noch einmal kurz selbst vorstellt.
Ich bin die Leiterin oder eine der Leiterinnen der Abteilung Kommunismus und Gesellschaft am Zentrum für zeithistorische Forschung. Bin seit Mitte der 90er Jahre selber Sowjetunion-Historikerin, inzwischen auch vermehrt im postsowjetischen Raum unterwegs, Betonung wirklich auf sowjetisch, weil ich schon immer viel und auch sehr gerne in der Ukraine gearbeitet habe, in den anderen Republiken weniger, aber kann sich ja noch ergeben. Autorin von 2 Büchern, das erste ging über spätstalinistische Jugend, also eigentlich die Nachkriegsverarbeitung und flapsig sage ich immer, dass es geht über die Generation Gorbatschow, was jetzt auch schon jetzt zu unserem Thema überleitet. Und mein zweites Buch ging über die sowjetische Hippie-Bewegung, das ist 2021 rausgekommen und ist gerade dieses Jahr auch auf Russisch erschienen. Und das freut mich besonders, dass das in den russischen Buchläden trotz allem jetzt ausliegt.
Ja, wunderbar. Da gibt es ja auch eine ZZF-Podcast-Folge dazu, soweit ich mich
Ich
erinnere.
glaube
Genau.
schon, ja.
Haben wir gemacht. Es
Haben wir
sind
gemacht.
schon so viele, genau. Also schön, wieder mit dir zu sprechen. Und da sind wir tatsächlich schon mitten im Thema Generation Gorbatschow. Gorbatschow, Perestroika. Ist die Perestroika Gorbatschow? Ist Gorbatschow die Perestroika?
Im Grunde genommen kann man sagen, dass im normalen Volksverständnis und auch im weit verbreiteten Historikerverständnis Gorbatschow mit der Perestroika gleichgesetzt wird. Da werden selbst die zweitgeordneten Architekten der Perestroika-Zeit, wie jetzt Alexander Jakowlew, auch schon vergessen. Das hängt damit zusammen, dass Gorbatschow als Figur und auch als Medienfigur tatsächlich sehr zentral war und damit auch in der Erinnerung sehr zentral war. Und das kann doch wohl nicht sein. Also eine Epoche kann doch nicht nur von einem Menschen geleitet werden, auch wenn dieser Mensch Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist. War so der Ansatz, warum ich überhaupt angefangen habe, über Perestroika von unten nachzudenken. Unter anderem natürlich auch dadurch motiviert, dass die Leute, die ich in dem Spätsozialismus erforscht habe, also die Leute, die im weitesten Sinne mit der Hippie-Bewegung verbunden waren, das waren zum Teil auch nonkonformistische Künstler oder Literaten, dass die als dann bestimmte Voraussetzungen der Perestroika gegeben waren, im Grunde genommen aus ihrem Untergrund gekommen sind und sehr aktiv auch auf der Straße, in Komitees, in Organisationen aktiv waren. Und dann eben auch die Vernetzung mit Sachen, die wir vielleicht nicht so zur Perestroika normalerweise dazu rechnen. Ich denke hier vor allen Dingen an etwas, was mich im Besonderen gerade interessiert, die Schönheitswettbewerbe in den späten 80er Jahren, was ja eigentlich ein ganz seltsames Phänomen ist, genau in der Zeit, als im Westen die Schönheitswettbewerbe eigentlich den feministischen Idealen zum Opfer fielen, wurde Schönheit und Schönheitswettbewerb als eine Art Emanzipation, als eine Art Befreiung im Ostblock empfunden, vor allen Dingen in der Sowjetunion. Und das gehört auch zur Perestroika dazu. Und das hat mir gesagt, dass wir das nochmal neu denken müssen. Dass es hier nicht nur um Liberalisierung und Zerfall der Sowjetunion geht, sondern dass hier ganz viele Prozesse angestoßen sind. Nicht alle von denen sind untergegangen.
Ja, da ist ja wirklich ja ganz schön viel drin. Vielleicht Perestroika. Das wird ja oft zusammengedacht mit Perestroika und Glasnost so ein bisschen, ne? Das ist wie so ein Doppelpunch, sage ich mal. Perestroika als Liberalisierung von politisch Möglichem, Glasnost dann als freie Presse. Kann man das so einfach sagen, oder?
Also es gibt also auch noch eine dritte Komponente, die immer vergessen wird. Das ist die Uskorenie, die Beschleunigung. Also Perestroika an sich heißt eigentlich nur Umformierung, Umstrukturierung, Reform. Und da kommt natürlich Gorbatschows eigenes Denken heraus. Das kommt aus der Charakterisierung der Brezhnev-Periode als Stagnation, als Stagnierung, als eine stagnierende Periode. Und um eine Mobilisierung wieder zu schaffen, muss umstrukturiert werden. Dem kam dann relativ schnell der Gedanke hinzu, dass um diese Umstrukturierung wirklich zu schaffen, muss es eine Transparenz geben. Und Glasnost ist tatsächlich im Großen die Pressefreiheit oder auch eben diese Transparenz von oben geleitet. Also manche Pressen musste man auch erst ermutigen, dass sie über nicht schöne Phänomene berichten. Aber eigentlich ist es Transparenz in allem. Also Glasnost heißt wirklich eigentlich Transparenz. Und die Uskorenie war, dass das alles eigentlich relativ schnell passieren musste, weil der Gedanke war, dass die Sowjetunion auf jeden Fall wirtschaftlich in einen Abgrund schlittert. Die ist zum Teil vergessen, obwohl eigentlich die Uskorenie das Detail ist, dass Gorbatschow wirklich aus der Hand geglitten ist. Die Prozesse haben sich so exponentiell beschleunigt, dass, wie gesagt, am Ende das Land, das Gorbatschow reformieren wollte, nicht mehr da war. Ob das automatisch heißt, dass Perestroika ein Fehlschlag war, würde ich dieser Tage eigentlich bezweifeln, weil für viele Bevölkerungsteile und für viele Teile der Sowjetunion die Perestroika eigentlich das gebracht hat, was sie haben wollten. Es war vielleicht nicht unbedingt, was Gorbatschow wollte, aber diese Unabhängigkeit der Republiken, die Privilegierung des Individuums gegenüber des Kollektivs, natürlich eine gewisse Liberalisierung, eine gewisse Öffnung dem Westen gegenüber, das kam vielen Leuten zugute. Bevor der, also eigentlich fängt die Perestroika weder mit Perestroika oder Glasnost oder Uskarinja an, sondern eigentlich fängt die Perestroika damit an, dass Gorbatschow eine Anti-Alkohol-Kampagne angetrieben hat. Im Grunde genommen ging es Gorbatschow nicht um die Strukturen, sondern es ging um die Leute. Er wollte die Leute verändern, das ist ein klassischer sowjetischer Gedanke. Alle sozusagen Formen vorher, einen neuen sowjetischen Menschen zu erschaffen, fand Gorbatschow im Grunde genommen entweder für gescheitert oder für zu gefährlich. Deswegen sein erster Ansatz war eigentlich der Nüchternheit, was ein ganz klassischer, auch sowjetischer Ansatz ist, das Volksgesundheit zu reformieren. Also er wurde nicht nach dem Individuum zugearbeitet, es gab nicht jetzt plötzlich Alkoholic Anonymous, sondern da wurde ganz brutal die Weingebiete in Georgien abgehölzt, was ihm die Feindschaft der Georgier bis zum Ende eingebracht hat. Da wurden Wodka-Verkäufe unterbunden und das Einzige aber, was daraus entstanden ist, dass unglaublich viel Samogon, also unglaublich viel Selbstgebrautes, gemacht worden sind, von dem die Leute dann erblindet oder gestorben sind. Und diese Anti-Alkohol-Kampagne wurde dann eigentlich fallen gelassen zugunsten einer Mobilisierung, die sozusagen den Alkohol erstmal Alkohol sein ließ, sondern direkt an die Herzen und Seelen der Leute sich gewandt hat. Also Gorbatschow war hoher Idealist.
Dann ist es ja eigentlich auch klar, also dass er doch so eine zentrale Figur ist, dass es sich so auf ihn irgendwie fokussiert, auch die Forschung. Auf der anderen Seite, mit dem, was du jetzt eben gesagt hast, dass es ihm um die Herzen der Leute sozusagen ging, macht es ja eben auch total Sinn, sich diese Leute eigentlich anzusehen. Denn wie du ja auch festgestellt hast oder auch gesagt hast, ne, dieser Ansatz, dass man so von oben zentral etwas verordnet und dann sickert das schon durch, so man ist im Maschinenraum der Macht, legt ein paar Hebel um und dann wird das schon. So ist es ja nun mal nicht, hat man ja gesehen an verschiedensten Stellen. Also ist dann dieser Ansatz der Perestroika from below, verstehe ich das richtig, was du am Anfang gesagt hast, auch eben nicht sich auf diesen Maschinenraum nur zu konzentrieren, sondern eben zu gucken, wo sind die Leute, die vielleicht vorher schon ähnlich handeln wollten, es gemacht haben, vielleicht schon in dieser...
Also man kann sich sehr wohl auf den Maschinenraum konzentrieren und dann kommt man eigentlich auch sehr schnell auf die Leute, weil das ist schon ein in sich einandergreifender Prozess. Ich meine, das Interessante ist, in dem Moment, wo sozusagen gesagt worden ist, wir brauchen neue Kader oder wir brauchen Kader, die mobilisierter sind, wir brauchen Leute, die enthusiastischer sind, wurde dann zum ersten Mal, das ist nicht ganz sicher, weil wir die KGB-Akten eigentlich nicht kennen, aber es wurde auf jeden Fall ganz offen gefragt, welche Leute sind denn eigentlich aktiv in der Sowjetunion? Also es waren auf jeden Fall weder die Kader noch die klassischen Arbeiter, aber es wurde viel gearbeitet in der Sowjetunion, es wurde viel gearbeitet auf schwarzen Baustellen, es wurde viel mobilisiert, wenn man Dissident war. Es gab eine Jugendbewegung, das war nur nicht die offizielle Jugendbewegung, die die Rockkonzerte besucht hat und so weiter. Man hat eine Energie festgestellt, die es gab und die man jetzt wieder für den Staat bündeln wollte. Und deswegen ist auch ein typisches Merkmal der Perestroika ist, dass also die soziologischen Forschungen ganz heiß angekuppelt worden sind. Innerhalb weniger Jahre wurden mehr Punks und Hippies und Metallisti erforscht als jemals zuvor. Und dass man von diesen Leuten lernen wollte. Das Problem war nur, dass das ein naiver Ansatz war. Diese Leute hatten eigentlich keine Lust, sich nochmal dem Staat zuzuwenden. Die hatten ihre eigenen Lebensräume geschaffen, in denen der Staat eben schon nur noch wenig Rolle spielte. Was wiederum andererseits die Leute nicht verstanden haben, ist, der Staat eben doch noch eine Rolle in ihrem Leben spielte, insofern als er ihnen Arbeit gegeben hat. Und diese Arbeit hat sie verdienen lassen und dieser Verdienst hat ihnen einen gewissen Lebensstandard ermöglicht, der in keiner Relation zu der Arbeit stand, die sie geleistet haben. Aber genau das war ja Gorbatschows Problem, dass die Arbeit, die geleistet wurde, eben nicht mehr dafür ausreichte, dass die UdSSR kompetitiv auf dem Weltmarkt agieren konnte.
Und jetzt aber dieser Zugang, den ihr jetzt macht sozusagen, es heißt ja Perestroika from below, also eben nicht sich Gorbatschow anzugucken, sondern eher diese Alternativen, zum Beispiel Jugendbewegung oder wie du gesagt hast, sogar Schönheitswettbewerbe. Bevor wir auf das aber nochmal zu sprechen kommen, weil mich das auch sehr interessiert, vielleicht nochmal dieses from below. Was genau ist jetzt eigentlich von unten dann dieser Ansatz?
Wir sehen das sehr flexibel, hat jeder auch seinen eigenen Ansatz. Die meisten von uns, wir schauen tatsächlich nicht nur jetzt auf die zweite, dritte Führungsriege, sondern wir sind daran interessiert, Leute, die bis dato da nicht Politik gemacht haben und die jetzt plötzlich politisch aktiv werden, manchmal unter dem Banner von Sachen, die sie selber gar nicht als politisch wahrgenommen haben. Also ganz groß der Erhalt alter Bauwerke in den historischen Städten Russlands, vor allen Dingen in St. Petersburg, ist die Doktorarbeit von Margareta Pavlova, die bei uns im Projekt ist. oder Pazifisten, eben auch Pazifisten, die nicht unter dem offiziellen Banner des Pazifismus Politik gemacht haben, sondern die sich in unabhängigen Bewegungen zusammengeschlossen hatten, die ganz groß auch die ökologische Bewegung. Und für mich auch von großem Interesse Leute, die plötzlich eine andere Professionalität entwickeln, also Journalisten, Fotografen, denen plötzlich ganz andere Arbeitsfelder zur Verfügung werden und die natürlich dann auch zu Multiplikatoren dieser Perestroika von Below werden. Es geht uns also tatsächlich um Leute, die sich engagiert haben. Insofern geht es uns auch dann de facto doch tatsächlich eher um urbane Gesellschaften als um ländliche Bevölkerung. Aber es sind da viele Überraschungen. Der ländliche Raum war nicht so passiv, wie das öfters wahrgenommen wird. Und natürlich gibt's auch im städtischen Raum viele Leute, die das alles über sich hinwegleiten haben lassen. Obwohl Perestroika schon dadurch gekennzeichnet wird, dass Leute nicht umhin kamen, sich eine Meinung zu machen. Die Umwälzungen waren zu groß, zu schnell, zu überall sichtbar.
Also man kam nicht umhin, sich eine Meinung zu machen. So schnelle Umwälzungen, das ist da gibt's ja auch Reaktionen dann, die Leute haben. Vielleicht geht's zu schnell, vielleicht geht's manchen zu langsam, vielleicht in die falsche Richtung. Worauf ich hinaus will, ist, du selbst hast ja auch gesagt, dass du dich auf diese Emotionen ein bisschen, also weißt du, ein bisschen, du fokussierst dich in deinem Teilprojekt auf eine Emotionsgeschichte der Perestroika. Und ja, danach würde ich dich gerne fragen, denn das merkt man ja heute, wenn ich an heutige Zeiten denke, dass bestimmte Politiken, die gemacht werden oder Zeitenwenden, die ausgerufen werden, ja auch starke Emotionen hervorrufen, die auch handlungsleitend sind für Leute. Ist es das, was du suchst, also Emotionen, die dann auch die Leute zum Handeln bringen sozusagen in der Perestroika, oder?
Also eigentlich war der Ansatz ein klein bisschen anders, aber ich werde darüber nachdenken, wie du den formuliert hast. Also mein Ansatz war, dass mir aufgefallen ist, dass im Grunde genommen, wenn wir uns die Akteure der Perestroika anschauen, wir keinen Reim und Sinn darauf machen können, wie sozusagen sich ihre politischen und persönlichen Karrieren entwickelt haben. Also man findet alles von absoluten Putin-Anhängern und Nationalisten bis hin zu Leuten im Widerstand. Damals waren unglaublich viele Leute auf der Straße oder in den Veranstaltungsräumen oder in der Presse. Und wir haben die immer, also auch die damalige Politikwissenschaft, die sich natürlich damit beschäftigt hat, die eigentlich immer politisch gruppiert. Also hier sind die Liberalen, hier sind die Nationalisten, hier sind die Konservativen, hier sind die Monarchisten. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich bei rauskäme, wenn man das sozusagen nicht unter den politischen Banner, sondern sich anschaut, wie können Leute emotional eingeteilt werden? Also dass zum Beispiel diese Wichtigkeit der Geschichte, dieses Bedürfnis, Geschichte zu wissen, diese Geschichtsliebe, die zieht sich ja durch alle möglichen politischen Positionen. Also die Monarchisten wollten genauso die Geschichte erfahren wie die Kommunisten, wie die Sozialisten, wie die Liberalen. Das war also ein Bedürfnis, das sozusagen politikübergreifend war. Und im Grunde genommen, aber war es dieses Bedürfnis, was die Glasnost dann eben auch beflügelt hat, wo unglaublich viele Bücher rauskamen. Also es gab vor allen Dingen bestimmte Perioden, die als Traumata über der sowjetischen Gesellschaft lagen, also allen voran natürlich der Stalinismus, aber auch die Revolutionsjahre, das Ende des Zarentums, die Ermordung der Zarenfamilie und dann eher länderspezifisch sozusagen in der Ukraine natürlich der Holodomor, die große Hungersnot, im Baltikum die Molotow-Ribbentrop-Pakt-Protokolle, die geheim gehalten worden sind. Aber alledem ist sozusagen ein großes Bedürfnis, also wirklich fast ein ertrinkender Durst nach der geschichtlichen Wahrheit zugrunde. Wie dann Leute sozusagen damit umgehen und was sie für ihre politischen Karrieren daraus gezogen haben, ist dann eigentlich schon eine Geschichte der nächsten Epoche. In der Perestroika geht es tatsächlich um diesen Durst. Und das ist für mich eigentlich eine Emotion und keine politische Haltung. Und daraus entwickelte sich dann so ein Interesse, wie wurden eigentlich Emotionen verhandelt? Welche Emotionen waren vielleicht neu in der Perestroika? Welche standen im Mittelpunkt? Was zum Teil schwierig ist, weil eben auch die Erinnerung an die Perestroika sehr emotional gedacht wird, was aber mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Also viele Leute verbinden mit der Perestroika zum Beispiel das Wort Enttäuschung. Und das ist aber ganz schwer rauszufiltern, ist diese Enttäuschung von damals oder ist es Enttäuschung, die dann später entwickelt worden ist. Deswegen weiß ich noch gar nicht, zum Beispiel habe ich dieses Wort Enttäuschung, das mir immer Leute wieder vor die Füße legen, ob ich das vielleicht ganz bewusst rauslasse. Aber mich interessiert das Wort Trauma, weil das Wort Trauma damals aus der westlichen psychiatrischen Wissenschaft in die Sowjetunion gebracht worden ist. Das kann ich sogar richtig nachvollziehen, weil es da zum ersten Mal Kontakte zwischen sowjetischen Psychiatern und westlichen, also vor allem amerikanischen Psychiatern kam. Und dieses ganze Gebiet posttraumatisches Stresssyndrom wurde eigentlich mit Hinblick auf die Afghanzi und Vietnam Veteranen entwickelt, und da hat man sich getroffen. Also sozusagen 87, 88 fingen da Gespräche an, und das Wort Trauma gab es als medizinischen Begriff vorher in der Sowjetunion nicht, in der sowjetischen Wissenschaft. Und da sehen wir also wirklich, wie also gemeinsam in diesem West-Ost-Dialog, natürlich mit westlicher Führung in diesem Falle, dieses Wort Trauma in das sowjetische Sprachgebrauch eindringt und auch darin sich verankert. Also das Wort Trafma ist ein ganz, ganz zentrales Wort für die russische Gesellschaft jetzt. Gerade jetzt auch im Krieg, also, und auch dieses individuelle Trauma. Nicht dieses kollektive Trauma, sondern das individuelle Trauma. Obwohl in der Perestroika dann dieses individuelle Trauma-Begriff aus dem Westen auch sehr schnell kollektiv gebraucht worden ist, um den Stalinismus und so weiter zu erklären. Mhm. Und man also da an einem Emotionsbegriff sehr schön sehen kann, wie die Diskussion in der Gesellschaft verläuft.
Mhm. Ein Durst nach der Geschichte, ein Durst auch so nach eigener Erfahrung vielleicht, oder? Weil ja dieses Verhältnis zwischen individuell und kollektiv, das du jetzt immer wieder gebracht hast, am Traumabegriff zum Beispiel, oder ich vermute mal vielleicht auch in Schönheitswettbewerben, ja durchaus auch mitverhandelt wird, oder?
Also. Ja, also das, was in der Sowjetunion passiert ist, ist im Grunde genommen eine immer größer werdende Kluft zwischen dem kollektiven Anspruch und dem individuellen, ich will nicht mal sagen Bewusstsein, aber der individuellen Erinnerung, der individuellen Befindlichkeit. Das heißt jetzt gar nicht, dass die Leute sich dieser Kluft so bewusst waren, aber sie spürten eine Spannung. Das ist auch eine der Erklärungsansätze, warum die Ukraine sich so anders entwickelt hat, weil diese individuelle Erinnerung, die Familienerinnerung in der Ukraine halt eben doch noch sehr oft mit anderen Erinnerungen durchsetzt, weil der offizielle Anspruch. Also es gab Erinnerungen in den Familien über den Holodomor, es gab auch Erinnerungen im Westen über die Sowjetisierung, die einfach sehr brutal verlief. Und diese Kluft auch zwischen dieser großen kollektiven Kriegserinnerung, wie sie unter Brezhnev dann angefangen wurde zu zelebrieren, und dann Putin hat das ja weiter aufgegriffen, überstimmte eben nicht mit den individuellen Erinnerungen überein. Und plötzlich in der Perestroika diese Möglichkeit zu haben, die individuelle Erinnerung der kollektiven Erinnerung anzugleichen oder umgekehrt eigentlich die kollektive Erinnerung der individuellen Erinnerungen, da griffen die Leute nach wie Ertrinkende. Das wurde zum Teil gar nicht so ausformuliert, aber dahinter stecken diese unglaublich vielen Memoiren über die Stalinzeit, auch über die Chruschtschow-Periode, über bestimmte dramatische Ereignisse, die jetzt plötzlich aus dieser ganz vergrabenen individuellen Erinnerung eben ins Kollektiv gelegt werden konnten. Und das natürlich auch eine gewisse Heilung bedeutet, also dieses Aussprechen können. Das kennen wir ja auch aus dem Westen. Also
ja, sowas wie Gerechtigkeit finden, auch durch das Wissen. Also
und die öffentliche Anerkennung, dass es dieses Trauma gab. Ja. Und damit ist natürlich auch ganz wichtig, dass dieser Begriff Trauma überhaupt existiert. Also natürlich ist das alles miteinander verbunden. Und das wiederum, das ist sozusagen der dritte große Themenkomplex, mit dem ich mich jetzt bis dato beschäftigt habe, dass zum Beispiel Trauma und derzeitiges Trauma, das Trauma der Perestroika-Zeit, auch jetzt in der Presse oder eben auch in Fotografien gezeigt werden kann. Also eine Fallstudie, die ich mache, ist die fotografische Organisation Pochlat aus Kiew. Pochlat heißt auf Ukrainisch Ansicht. Die sozusagen die ersten waren, die in der Ukraine richtig Dokumentarfotografie betrieben haben und ganz explizit vor allen Dingen Dokumentarfotografie aus dem Raum der Tschernobyl-Zone, eben nicht der Sperrzone, sondern aus der Zone, die sozusagen um die Sperrzone war, wo es aber trotzdem zu massiven gesundheitlichen Schäden kam, die eigentlich von niemandem erwähnt worden sind. Ein sehr sozusagen lokales, also ein sehr lokales Phänomen dargestellt, das natürlich dann letztendlich auch dazu hingeführt hat, dass ab 88, 89 in der Ukraine zu diesen Perestroika-Reformen auch ganz klar die Forderung nach der Unabhängigkeit kam. Und auch den sozialen Ungerechtigkeiten, die es in der Sowjetunion gab, das haben sie alle durch ihre Arbeiten dokumentiert. Und das war höchst kontrovers, selbst damals, 87, 88, als dann die ersten Ausstellungen dieser Vereinigung Pochlat kamen. Und sie aber darin einen Stolz empfanden, einen professionellen Stolz, also eben auch ein anderes ein neues Verständnis von Berufsausübung eigentlich oder von Professionalität, sagen wir es mal so.
Also dann eben etwas vorzufinden und das auch abbilden zu können, handwerklich vielleicht auch auf eine gute Art, aber auch eben ein eigenes
handwerklich auf eine
Thema.
Gute Art, und aber eben auch mit einer gewissen Mission, einer gewissen sozialen Mission dahinter. Ja. Das gab es in der Sowjetunion nicht. Man konnte entweder positiv schreiben oder Eingaben machen, aber man konnte nicht negative Phänomene im großen Stile abbilden und dadurch sozusagen Veränderungen hervorrufen. Und damit sieht man eben dann schon dieses Ineinanderzahnen. Also um damit überhaupt diese Idee gab, man kann Veränderungen hervorrufen, muss es natürlich Reformen geben. Und diese abschlägige Perestroika ist gescheitert, weil die Sowjetunion auseinandergefallen ist, ist auch so ein Truismus, eine sich immer wiederkehrende Wahrheit, die sich in den Schwanz beißt, die ich eigentlich gerne durchbrechen möchte.
Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann weitergehen zu dem Ende oder Nicht-Ende der Perestroika, diese Schönheitswettbewerbe, das interessiert mich jetzt nochmal, weil das ist jetzt, okay, Trauma, verstehe ich, okay, Aufarbeitung Tschernobyl, Deckel drauf vorher, verstehe ich auch, aber Schönheitswettbewerbe und Perestroika, wo ist da
im Grunde genommen, also ich sehe Perestroika inzwischen sehr auch als ein großes Selbstverwirklichungsprojekt, ein individuelles Selbstverwirklichungsprojekt, und da passen diese Schönheitswettbewerbe vollkommen rein. Es gibt bestimmte Grundgefühle, die aus dem Spätsozialismus kommen, die diese emotionalen Veränderungen der Perestroika vorbereiten, und eines davon ist dieses Gefühl, nicht so gut zu sein wie der Westen. Also auf der einen Seite fühlte man sich dem Westen überlegen, vor allem geistig und so weiter, aber es gab diesen Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen, und was die individuelle Schönheit, den Schick, die Kosmopolitität anbelangte, da empfand man sich dem Westen weit hinterher. Und deswegen die Realisierung der eigenen femininen Schönheit war also eines von diesen Selbstrealisierungsprojekten, die dann plötzlich in der Perestroika möglich waren. Was ganz interessant ist, dass die ersten Schönheitswettbewerbe, an denen sowjetische Mädchen teilnahmen, nicht in der Sowjetunion selber waren, sondern dass tatsächlich Mädchen oder Frauen auf internationale Wettbewerbe geschickt wurden, und da ganz dominant zentralasiatische Frauen. Also die ersten sowjetischen Teilnehmerinnen an Schönheitswettbewerben waren für die Miss Asia Contests, die in London stattfanden zum großen Teil, und wo auch eine Dame aus Kasachstan die Zweitgewinnerin in diesem Miss Asia Wettbewerb war. Was ich ganz interessant finde, also dass das aus dieser Ecke kommt. Allerdings haben die sich dann rasant verbreitet, und es gab die also wirklich überall, in Chisinau, in Moskau, in St. Petersburg, in Jakutsk, und es gab selbst eine Miss KGB.
Ach. Wahnsinn. Das klingt ein bisschen, als hätte man sich das ausgedacht.
Ja, das war aber tatsächlich so.
Okay, gut, dann meinte, wir haben jetzt genau über die Gefühle auch gesprochen und über die Einordnung, über Geschichte und über Gefühle. Und jetzt ist das ja aber so eine Einordnung, die vielleicht auch passiert, etwas, das sich nicht an Jahreszahlen oder an Staatsformen festmachen lässt, denke ich. Das dauert vielleicht auch länger. Also worauf ich hinaus möchte ist, die Perestroika, endet die 1991 mit dem Ende auch der Sowjetunion in deinem Untersuchungsgegenstand, oder ist das was eigentlich länger
rein
geht?
Rein formell wir haben auf jeden Fall einen langen Perestroika-Begriff und gehen in unseren einzelnen Unterprojekten, ich jetzt in meinem Projekt eigentlich sogar weniger, auch weit in den Spätsozialismus zurück. Und natürlich, also dieser Durst nach Wissen, dieser Durst nach Geschichte, auch dieser Durst nach Selbstverwirklichung, das sind natürlich alles Sachen, die fangen nicht plötzlich 87 an, sondern da kann man also sehr wohl eine lange Vorgeschichte sehen. Auf der anderen Seite hören die also garantiert nicht 1991 auf. Und auch, dass die Rahmenbedingungen sich geändert haben, wird am Anfang gar nicht so sehr wahrgenommen. Und ich sehe dann eigentlich erst die wirklichen Brüche 95, 98, zum Teil auch ausgelöst durch wirtschaftliche Schocks. 98, der Default des russischen Rubels, leitet dann nochmal so eine richtige Periode der Armut ein. In den anderen Republiken zum Teil noch schlimmer. Ukraine geht in 90er Jahren ganz stark durch einen Verarmungsprozess. Und das ändert natürlich dann sowohl die Selbstwahrnehmung als auch diese Selbstrealisierung. Es gibt keine Selbstrealisierung, wenn man sozusagen darum kämpft, dass man überhaupt überlebt. Und dann aber auch die Wahrnehmung der Perestroika, die dann eigentlich für ganz lange in so eine ganz dunkle Schublade gesteckt wird, die eigentlich erst jetzt, wo Putin diesen vollen Rückzug, also man sieht das wirklich, diese politische Perestroika rollt er schrittweise in Russland zurück. Also die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit und natürlich auch die Unabhängigkeit der anderen Republiken, die er jetzt nun nicht erst jetzt, sondern eigentlich seit 2008 mit Georgien schon angreift, oder man könnte sogar schon sagen 98 Jelzin mit Transnistrien, aber und jetzt endlich die Opposition anfängt, diese Perestroika anders als nur abfällig zu behandeln.
Das bedeutet also, es gibt jetzt vor allen Dingen in der Russischen Föderation oder auch in anderen postsowjetischen Staaten so einen positiven Bezug auf die Perestroika, oder?
Also es gibt Staaten, die haben einen Groll gegen Gorbatschow und die Perestroika aus der Geschichte der Perestroika, weil es eigentlich auch nicht wahr ist, dass die Perestroika ein rein friedliches Unternehmen war. Zum Beispiel in Aserbaidschan, aber auch in Georgien und in Litauen ist sehr wohl zum Blutvergießen kam, als Unabhängigkeitsbewegungen sich durchgesetzt haben. Deswegen zum Beispiel im Baltikum und im Kaukasus außer Armenien der Name Gorbatschow nicht positiv belegt ist und nachdem Gorbatschow so mit Perestroika verbunden ist, auch die Perestroika nur zynisch gesehen wird. Deswegen ist es tatsächlich ein ukrainisches und russisches Phänomen. Auch in der Ukraine, glaube ich, war lange die Perestroika negativ belegt, aber jetzt durch den Krieg wird vor allen Dingen diese große Möglichkeit ist der Ukraine wirklich aus dem Nichts innerhalb von 2 Jahren, wo es sehr, sehr wenig große angelegte Unabhängigkeitsbestrebungen gab und dann diese erreichte Unabhängigkeit 91, das wird inzwischen als sehr positiv ausgelegt. Aber dass in der Russischen Föderation an der Perestroika ein positiver Aspekt gesehen wird, das ist wirklich ein ganz neues Phänomen. Und ja, ich beobachte es mit Interesse.
Ist das dann auch etwas, was vor allen Dingen in einer, ich sag mal, Opposition oder?
Nur in der Opposition.
Nur in der Opposition.
Ja. Also aus Putins Seite, wie gesagt, also er nannte ja den Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Damit hat er das eigentlich schon gesetzt. Er hat sich gerade durchringen können, Gorbatschow noch einen halbwegs würdenvollen Abschied zu geben. Jelzin musste er den geben, das hat er ihm da ja damals zugesichert in dem Machttransfer. Aber für Putin ist an der Perestroika nichts Positives und damit ist auch für den großen russischen Propagandamaschinerie an der Perestroika nichts Positives.
Also das bedeutet auch, weil du ja gesagt hast, so Zurückrollen von Freiheiten, das ist ja jetzt aber auch nichts, was sich dann ein Putin oder so dann auf die Fahne schreibt, oder? Das wird einfach gemacht oder wird dann so gesagt wie, hey, wir machen wieder.
Das wird dann auf die Fahne geschrieben unter anderem, also weil das Sodom und Gomorra des Westens, die Queeren, die Schwulen, die Feministen, das wird dann alles, wir dämmen, wir setzen, was weiß ich, wieder konservative Standards. Was natürlich das Interessante ist, dass diese konservativen Standards und der nationale Gedanke und vor allen Dingen auch diese strenge Anbindung an die Kirche natürlich auch ein Perestroika-Phänomen sind. Also im Grunde genommen benutzt Putin schon bestimmte Elemente der Perestroika, um diese Perestroika wieder zurückzurollen. Das ist natürlich immer das Paradox von Liberalisierungen, dass diese Liberalisierungen Kräfte freisetzen, die dieser Liberalisierung selber wieder schaden. Das ist nicht nur typisch für die Perestroika, sondern auch für andere Liberalisierungen. Was tragisch ist, ist, dass nach einer Periode der Schwierigkeit sich dann öfters die Liberalisierungen wieder durchsetzen und das eben in der Russischen Föderation überhaupt nicht passiert ist. Und da scheiden sich halt eben die Werke zwischen Belarus und der Russischen Föderation und praktisch fast allen anderen Nachfolgestaaten. Zentralasien ist natürlich auch problematisch, kann man nicht als Demokratien bezeichnen. Ja, nein, also da muss man sehr, bis auf Kirgisien kann man da eigentlich keine Liberalisierungen erkennen geben. Aber selbst im Kaukasus, selbst in Aserbaidschan, da ist auch schwierig, aber Armenien, Georgien auf jeden Fall, Baltikum und die Ukraine haben dann doch im Grunde genommen auf lange Sicht haben sich die Liberalisierungen eben durchgesetzt.
Das heißt also auch ja, dass es ganz viele Wege eigentlich aus dieser Perestroika, aus dieser Sowjetunion rausgegeben hat. Ne? Also du hast ja gesagt, auch dieser Nationalismus, sag ich mal, der dann mit dem Auflösen der Brezhnev-Doktrin ja eigentlich in der Perestroika ja auch so eine Folge dessen war, der dann teilweise wiederum genutzt wird von Putin, um zu sagen, guck mal, die Russische Föderation, die große Nation sozusagen, aber eben auch so viele postsowjetische Republiken da rausgekommen sind oder Staaten rausgekommen sind.
Ja. Was, also das ist schon, also die Russische Föderation hatte sicher jetzt ideell und ideologisch gesehen den schwierigsten Weg, insofern als sich für alle anderen Staaten ganz klar eine Alternative angeboten hat. Das ist war der nationale Gedanke in den verschiedenen Staaten, also der ukrainische Gedanke, der Moldawische, der Kasachische und so weiter. Und die Russische Föderation war der Teil der Sowjetunion, der am meisten in diesem Sowjetischen aufgegangen ist. Deshalb gab es auch ganz lange eigentlich keine eigenstaatlichen, also es gab keine Partei in der Russischen Föderation. Das ist dann alles aus dem Boden gestampft worden. Und Jelzin hat da die Chance erkannt, eben auch auf dem Trittbrett eines russischen föderalistischen Nationalismus sozusagen sich zu etablieren und damit Russland eben, also die Russische Föderation aus der Sowjetunion herauszuholen. Was aber immer so eine Balancegeschichte war, und auch Jelzin hat dem Imperialismus nicht abgeschworen und damit sozusagen seinen eigenen russischen Nationalismus eigentlich untergraben. Und das ist das Problem, dass der Nationalismus, der in Russland dann sich herauskristallisierte und der als Alternative hätte dienen können, erstens ganz schnell von diesem zivilen Nationalismus sich entfernt hat, also weil auch in der Russischen Föderation es sehr viele Ethnien gibt. Das heißt, Nationalismus, der eine Russische Föderation zusammenhält, müsste immer nicht nur ethnisch russisch sein, aber eben auch durch diese sehr schnell extreme Anbindung an Sprache ganz klar sofort wieder imperialistische Tendenzen entwickelt hat. Also diese Ruskimir, diese russische Welt, die ja dann von Putin angeleiert worden ist und propagiert worden ist, aber da sind auch schon die ersten Weichen unter Jelzin gelegt worden, hatte eigentlich an sich schon ein expansionistisches Element. Und damit ist das im Grunde genommen gescheitert. Damit wurde es eben nicht zivil angelegt und nicht übergreifend und nicht liberal und auf Freiheiten ausgelegt, sondern eben auf diesen ethnisch-russischen Gedanken.
Mhm. Und dann eben auch der Kriegszustand jetzt eigentlich dann auch als eine Folge dieser Wege
aus, ja, der, also ganz, ganz klar, ganz krass. Also wenn Putin sagt, die Ukraine ist das Anti-Russland, dann hat er im Grunde genommen recht. Die Ukraine ist für Russland gefährlich, weil sie zeigt, wie ein Staat, der eigentlich nicht so unterschiedlich zusammengesetzt war wie die Russische Föderation, also ein multiethnischer Staat mit Grenzen, die nicht unbedingt historisch eindeutig waren, und wie der eine Identität entwickeln kann, die erstmal zivil sozusagen aufgebaut ist, also als eine Bürgeridentität und trotz allem eine funktionierende Demokratie. Es gab, ich weiß nicht, wie viele Wechsel in der Ukraine an Staatshäuptern, während Russland hatte praktisch nur Putin.
Da vielleicht nochmal, bevor ich dich nochmal nach einem Bericht aus Kiew zum Abschluss fragen möchte, denn du warst ja vor nicht allzu langer Zeit in Kiew, nochmal vielleicht die Frage, weil das dann auch ein bisschen ein persönlicher Eindruck werden wird. Du hast jetzt als Historikerin und auch als Zeitzeugin eigentlich an dieser Periode teil, sag ich mal, denn in den 90er Jahren warst du ja auch schon unterwegs, bewusst.
Ja, also da, wo ich so ein bisschen mit den Forschungen aufhöre, da fängt meine eigene Erinnerung an, aber natürlich in diesem Projekt mehr als jemals zuvor schöpfe ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen. Auf jeden Fall aus den Erfahrungen als jemand, der das aus der Ferne damals beobachtet hat, vielleicht noch nicht in diesem gesamten Wissen. Das hat sehr wohl Vorteile als auch Nachteile. Man muss immer so ein bisschen gegen sich selber arbeiten. Auf der anderen Seite ist dann dieser Ausblick nicht mehr ganz so fremd. Also die Periode, die ich dann bewusst in Russland verbracht habe, der Russland und der Ukraine, ich bin 1995 zum ersten Mal sowohl nach Russland als auch in die Ukraine gefahren, schließt sich dann genau an die Periode, die jetzt sozusagen im engeren Sinne von mir erforscht wird. Das heißt, ich weiß so ein bisschen den Ausblick. Und ich weiß, eines der Rufe ist immer, wir dürfen nicht mit, was man im Englischen Hindsight nennt, also mit dem Wissen, das wir jetzt haben, eine Periode analysieren. Aber ich denke eigentlich, anders geht es gar nicht. Wir wissen jetzt, wohin die Perestroika geführt hat. Wir wissen, wohin diese verschiedenen Wege aus der Perestroika geführt haben. Und das können wir nicht ignorieren. Natürlich, nichts ist zwingend. Ich glaube nicht, dass 1988 oder 89, als sich dann diese Wege anfingen auszuformulieren, diese verschiedenen Wege, es zwingend war, dass Russland in einer Diktatur landen muss. Es war auch nicht zwingend, dass die Ukraine als ein resilienter, widerstandsfähiger Staat herauskommt. Aber trotz allem müssen wir diese Vorgänge erklären können. Und das heißt, dass wir die Augen nicht verschließen vor der Gegenwart. Und natürlich leben wir auch jetzt doch eine ständig sich immer schneller ändernde Landschaft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch wieder eine totale Stagnation in Russland. Aber wie ein ganz berühmtes Buch aus diesem Spätsozialismus heißt, alles war für immer, bis es nicht mehr war, von Alexei Jurczak. Und der Slogan, der an allen möglichen russischen Bushaltestellen jetzt am 5. März, dem Todestag von Stalin, stand: Der eine ist gestorben, der andere wird es auch.
Oh Mann, okay. Bevor wir wieder dann zum Schluss kommen, doch nochmal die Frage, du warst in Kiew gewesen, unterwegs. Du hast schon gesagt, 95 warst du das erste Mal in der Ukraine und in Russland. Wie ist das denn jetzt für dich, dorthin zu fahren, beziehungsweise was hast du dort gesehen? Warum bist du da eigentlich hin?
Also ich bin dahin, weil ich mir denke, dass ich weiter forschen möchte, und für mich ist Forschung auch immer so ein gewisses anthropologisches Studium. Also ich nehme unglaublich viel auf, wenn ich im Land bin. Nach Russland kann ich nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Deswegen auch in meinem Projekt wird jetzt Kiew als Stadt, aber die Ukraine als solche auch einen großen Raum einnehmen. Ich lerne inzwischen auch aktiv Ukrainisch, was vorher bei mir immer so ein bisschen so eine Nebensprache oder sehr passive Sprache war, die ich zwar lesen konnte, aber nicht wirklich sprechen. Kiew ist natürlich, oder die Ukraine generell, aber Kiew im Besonderen, glaube ich, nochmal ein sehr emotionales Erlebnis. Das, was mich darin bestärkt, dass es sich lohnt, eine Periode emotional anzuschauen, weil auch Historiker der jetzigen Zeit dieses Land, diesen Zustand, diesen Krieg nicht begreifen werden, wenn sie sich nicht ernsthaft mit Emotionen auseinandersetzen. Was man in Kiew sieht, ist eine unglaubliche Intensität des Lebens, das aber weitergeht und auch sehr schick zum Teil weitergeht. Aber natürlich durchsetzt es von einer Trauer, die wahrscheinlich so schnell nicht weggehen wird. Also man hat eine gewisse unglaubliche Aktivität, eine große Intensität. Man kann Leute nicht anschauen, vor allen Dingen junge Paare, wo immer einer oder zwei in Uniform ist, ohne sich zu überlegen, ob die sich noch einmal wiedersehen werden. Das kommt dann zu dieser traurigen Grundstimmung mit dazu. Und auf der anderen Seite ist eine Energie drin in dieser Stadt, die nicht nur ich gespürt habe. Also mit mir aus dem Zug stiegen nicht nur Leute, die sich da jetzt professionell mit Kiew beschäftigen, sondern auch schon die ersten Lifestyler. Also die Leute, die zurückkehren in diese Kiewer Clubszene, die ja sehr groß war, aber auch die diese Intensität erleben wollen. Also junge Leute mit nicht so wahnsinnig viel Geld, die sich jetzt wieder in der Stadt ansiedeln, trotz der Alarme, trotz der Gefahr von Drohnen und Raketen.
Leute aus der Ukraine oder
international? Nein, westliche.
Okay.
Ja.
Wahnsinn.
Genau, ich hoffe, dass ich bald wieder nach Kiew fahre.
Schön. Eine Frage noch, du willst nicht und du kannst auch nicht mehr nach Russland, rechtliche Gründe oder wegen deiner
Forschung?
Also
ich will mal vorstellen, dass ich erstmal kein Visum mehr bekomme. Dann zweitens sind jetzt wir von nicht erwünschten Organisationen umgeben, und gerade kürzlich ist die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, bei der wir ja viele von uns Mitglied sind, zu unerwünschten Organisationen erklärt worden. Das heißt, dass jegliche Kooperation, Mitgliedschaft, Zusammenarbeit strafrechtlich in Russland verfolgt werden kann. Und drittens, wenn man sich anschaut, die Verhaftungen, die in den letzten Tagen, Wochen, Jahren passiert sind, also natürlich vor allen Dingen Evan Gershkovich, der Journalist, der jetzt schon seit über einem Jahr im russischen Gefängnissen sitzt, unter fadenscheinigen Spionagevorwürfen. Es ist jetzt auch ein Deutscher verhaftet worden wegen Marihuana-Besitz. Und also man weiß, es gibt immer einen Grund, und man möchte nicht das Pfand werden, das Russland einbehält, um Leute wie den Mörder aus dem Tierpark sozusagen freizupressen. Das heißt, also ich würde im Moment niemanden raten, nach Russland zu fahren, nicht mal als Tourist.
Wie wird es jetzt weitergehen mit dem Projekt? Was ist der Ausblick? Wann wird man was lesen können vielleicht sogar? Oder
lesen wird es wohl noch eine Weile dauern. Es ist sehr spannend, weil wir uns tatsächlich jetzt diesen Auftrag, auch das nicht nur von unten, sondern von der Peripherie her aufzurollen, ernst genommen haben. Wir sind alle inzwischen, wie gesagt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Usbekistan, in Estland, in Litauen, im Kaukasus unterwegs. Und obwohl natürlich auf Dauer man sich überlegen muss, was macht man, wenn man nicht mehr in dieses russische Heartland fahren kann, um mit Sowjetunion-Studien, ist auf jeden Fall jetzt erstmal wirklich eigentlich erfrischend und vor allen Dingen auch sehr spannend ist, das tatsächlich mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
Das ist echt ganz schön interessant. Ich selber muss mich ja auch immer wieder daran erinnern, dass die Sowjetunion eben nicht Russland ist oder war. Und dass es wirklich schwierig ist, sich als Historikerin der Gegenwart bewusst zu sein, ohne sie als zwangsläufig anzusehen. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Projektergebnisse von Perestroika from Below und hänge ja ehrlich gesagt immer noch ein bisschen an der Miss KGB und den westlichen Lifestylern in Kiew. Die Wirklichkeit ist manchmal wie ein B-Movie und in jeder Ecke der Welt läuft ein anderer Film. Ich hoffe, dass euer eigener Film ein bisschen anders geschnitten ist, nachdem ihr dieses Gespräch gehört habt. Ich freue mich jedenfalls, dass ich solche interessanten Menschen treffen und Perspektiven einnehmen darf. Und dass dann auch noch sie und ihr zuhört. Vielen Dank dafür und auch fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal, euer Tim.